Es ist immer ganz interessant, wenn man etwas mehr von sich selbst preisgibt, wenn man zeigt, was man eigentlich denkt, wenn man dazu steht, seine Wahrheit auch ausspricht, dann gibt es immer so eine erste Reaktion darauf und dann zieht das aber auch seine Kreise. Und als ich vor, es ist jetzt schon mehr als, ich glaube, mehr als 2 Monate oder ja, wie auch immer, die Zeit im Moment ist sehr schwer für mich einschätzbar. Ich glaube, so ungefähr 2 Monate ist es her, dass ich mich geäußert habe zu der Ermordung von dem Charlie Kirk. Und dadurch, dass ich das angesprochen habe, meine Gefühle mit euch geteilt, aber auch hier auf YouTube, da habe ich mich so ein bisschen geoutet als Christ, ja, und habe sozusagen preisgegeben. Ach ja, übrigens, ich glaube und bin ganz lebendig in meinem eigenen Glauben und ganz tief darin verwurzelt. Und das war wohl etwas, was viele nicht wussten, auch wenn ich in den letzten Jahren immer öfter auch über Gott gesprochen habe, auch über Jesus gesprochen habe, über meine Beziehung zu dem Ganzen. Und das vielleicht schon auch einige wussten, gab es einfach nochmal wie so eine kleine Hilfe-Welle, als ich mich dann mehr ganz selbstverständlich irgendwie dazu geäußert habe. Und heute möchte ich gerne nochmal darauf eingehen, was da alles hinter den Kulissen wir auch gemeinsam durchgesprochen haben. Ob ich jetzt wirklich so fundamental bin oder ob ich jemand anderem meinen Glauben aufzwingen will und was ich denke über Menschen, die meinen Glauben nicht teilen, die anders leben. Die anders denken, die anders handeln, ob ich mich für einen perfekten Menschen halte, ja oder nein. Und genau das möchte ich mit euch heute einfach mal ein bisschen ans Licht holen, weil ich das Gefühl hatte, die Austausche über E-Mail oder auch die Diskussion, die wir dann daraufhin in der Oase hatten, die waren eigentlich ganz toll und ich konnte sehr viel nochmal lernen und ich hoffe, dass alle, die mit mir ins Gespräch gegangen sind, auch das Gefühl haben, ja, sie haben nochmal mehr verstanden oder haben ihren eigenen Standpunkt vielleicht nochmal ein bisschen besser gefunden. Und damit herzlich willkommen zu dieser Folge vom Morgenlicht-Podcast. Mein Name ist Lea Hamann. Ich beschäftige mich mit körperorientierter Traumaheilung, bin die Begründerin vom Morgenlicht-Coaching und beschäftige mich aber auch mit der Zeitqualität, mit dem, was im Moment hier auf der Erde los ist, mit der immer schneller sich verändernden Welt um uns herum, mit der Erde, die sich wandelt, unserer Gesellschaft, die sich wandelt, mit allem, was hier im Moment am Brodeln und Rumoren ist. Und oftmals, wenn mir was auffällt, dann sage ich meine Einschätzung dazu. Manchmal mehr aus der intuitiven Perspektive heraus und manchmal auch aus der ganz praktisch einfachen, hey, ich sehe hier was und ich muss jetzt was dazu sagen, Perspektive. Genau. Und erstmal wollte ich euch sagen, es ist tatsächlich heute sehr selten geworden, dass man Christen in der freien Wildbahn trifft. Also, dass man jemanden trifft, ob jetzt online, YouTube, sonst wo, Social Media oder offline in im täglichen Miteinander, dass man jemanden trifft, der nicht nur irgendwann vor 1000 Jahren mal getauft wurde, zufällig und seitdem nichts mehr damit zu tun hat, sondern dass man jemanden trifft, der wirklich glaubt und seinen Glauben auch lebt. Das ist, denke ich, was super Seltenes geworden. Noch seltener, dass jemand dann auch darüber spricht. Weil natürlich gibt es auch heute noch letzte einzelne wirklich gläubige Menschen, aber die sprechen meistens nicht darüber. Die halten das als etwas sehr Persönliches und fühlen sich vielleicht sogar inzwischen, ne, in der Minderheit und wissen, dass ihr Glaube und die einzelnen Dinge auch, an die sie glauben, nicht mehr kompatibel sind mit dem Mainstream, die sind nicht mehr politisch korrekt. Wir haben heute Parteien, die in einem Raum, wo ein Kreuz hängt, nicht mehr tagen können, nicht mehr sprechen können, die müssen erst das Kreuz abhängen. Wir haben Leute der Politik, die sagen, die Bibel sollte verboten werden oder bestimmte Passagen aus der Bibel sollten gestrichen werden oder als radikal eingestuft werden. Wenn man das zahlenmäßig anschaut, dann sind Christen die am meisten verfolgte Glaubensgemeinschaft rund um die Erde. Es werden so viele Christen verfolgt, umgebracht. Auch heute, ja, sollte man denken, was, das ist doch alles dunkle Vergangenheit. Heute macht sowas doch niemand mehr. Nein, es ist rund um die Erde sind die Christen wirklich die am meisten eins auf den Deckel bekommen. Und anders als andere Gruppen, von denen man vielleicht auch manchmal mehr hört oder wo man mehr das Gefühl hat, oh nein, die sind ja eigentlich verfolgt. Nein, es sind die Christen. So. Und von daher kann ich das dann auch verstehen, dass wenn ich mich dann plötzlich so aus dem Blauen heraus äußere und sage, ah ja, ich habe gern mal den Charlie Kirk gehört, weil er mich inspiriert hat, weil er so offen und frei von der Leber weg sich getraut hat, über seinen Glauben zu sprechen und bei mir das einfach oft noch sehr schwer fällt und auch sehr, sehr viel schwerer noch gefallen ist in der Vergangenheit. Ja, also ich bin oft wirklich da gesessen und dachte, ja, ich kann das alles glauben, aber ich kann nicht darüber sprechen, weil sobald ich darüber spreche, kommt, was, du spinnst ja und was soll denn das jetzt heißen und so. Und habe ich natürlich immer gern Vorbilder gehabt, wo du schaust und siehst, jemand sagt das einfach und jemand sagt das auch, wenn ihm Leute gegenüberstehen, die offensichtlich anderer Meinung sind, die sagen, hey, ich bin Atheist und ich sehe es so und so oder die ihn beschimpfen oder sonst was sagen. Und jemand, der so locker dann einfach sich traut, zu dem zu stehen, was er glaubt, das war für mich irgendwie immer sehr inspirierend. Und ich habe mir manchmal so 1 oder 2% davon abgeschnitten, höchstens. Also was ich als erstes mal gemerkt habe von den E-Mails, die ich daraufhin bekommen habe, war, und das ist etwas, was ich schon wusste, dass viele von uns heute ein religiöses Trauma im Gepäck haben. Das heißt, dass du von Menschen im Namen ihres Glaubens oder im Rahmen dessen Gewalt erlebt hast. Und zu Gewalt zähle ich jetzt mal Druck und du musst das glauben sonst also starken Druck von außen, starke Angstmacherei gehört für mich auch zum Druck und zur Gewalt, dass jemand Angst gemacht hat und gesagt hat, wenn du nicht jetzt in die Kirche gehst oder wenn du jetzt nicht glaubst, dann wird dir Schlimmes geschehen. Und oft sind Menschen, die dann, wenn ich zu meinem Glauben etwas sage, die besonders panisch dann reagieren, besonders in Aufruhr geraten, diejenigen, die einfach am meisten diese Verletzungen abgekriegt haben. Und das sind reale Verletzungen, ja. Und das ist dann ungefähr so, wie wenn jemand ganz schwer von einem Auto angefahren wurde. Und ich spreche jetzt hier über mein leidenschaftliches Autofahren oder dass ich Autofahren so toll finde. Und derjenige hört das Wort Auto und kommt mit dieser Energie in Kontakt und denkt, ah, das war das Auto, da hat mich ja was angefahren, da hat mich ja was zutiefst verletzt. Und weil ich mich mit Trauma sehr gut auskenne, weiß ich natürlich, dass manchmal wir getriggert werden können durch einen bestimmten Begriff, durch ein bestimmtes Thema, unabhängig davon, ob der Mensch, der gerade darüber spricht oder uns damit konfrontiert, gewaltvoll uns gegenüber ist. Ja, da kann jemand ganz Friedliches einfach nur über die Schönheit des Autos ein Referat halten und du sitzt da und dein Herz klopft und du denkst nur an den schrecklichen Autounfall. Mir ging es übrigens so, in Bezug auf manche spirituellen, also nicht christlich, nicht religiös, sondern eher so spirituelle Sachen, weil da habe ich meine traumatischen Erfahrungen mitgemacht, unter anderem mit solchen Sachen wie zum Beispiel einer Tantra-Gruppe oder so, wo ich will gar nicht darüber erzählen. Wo ich dann einfach immer, wenn ich dieses Wort gehört habe, ging mir so der Rollladen runter, dück, 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 oh, oder da berührt gerade jemand meinen Urschmerz oder meine Urangst oder mir wird es ekelhaft und ich kriege diese Ablehnung. Und dass wir das einfach wissen, ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. Für mich ist es wertvoll, weil ich meinem Gegenüber Raum geben kann und sagen kann, hey, du wurdest verletzt, du wurdest von Menschen verletzt, die sich als Christen bezeichnen. Ich weiß nicht, ob ich die als Christen bezeichnen würde, aber die haben sich so bezeichnet und die haben mit allem möglichen, vielleicht Sachen aus der Bibel oder sonstigen Dingen auf dich eingeschlagen. Und natürlich reagierst du panisch und natürlich reagierst du ablehnend und du möchtest dich schützen und du möchtest nicht nochmal so verletzt werden. Und ich bin der Letzte, der dann hinter dir herläuft und sagt, was doch, du musst mich gut finden und was ich sage gut finden und du musst mir glauben und du musst mir jetzt zuhören und du musst dich diesem Thema stellen. Ich bin der Letzte, der das machen würde, weil ich weiß, jemand, der Trauma im Gepäck hat, braucht erstmal das Gefühl von Sicherheit, das Gefühl, okay, niemand drängt mir was auf, niemand zwingt mir irgendwas auf, niemand lehnt mich ab, nur weil ich jetzt panisch reagiere und den Rückwärtsgang eingeschaltet habe. Ich darf das und das ist in Ordnung. Und für mich ist es sogar ein gutes Zeichen, wenn ich beobachte, dass Menschen sich trauen, mir diese Dinge mitzuteilen, ob jetzt per E-Mail oder dann später ist die Diskussion dann in die Oase rübergeschwappt. Ich sehe das immer als ein Zeichen von Gesundheit und gesundem Miteinander. Ja, dass Leute dann sagen, boah, Lea, dass du das glaubst, finde ich voll daneben oder wie kann das denn sein, wie kriegt man das zusammen oder willst du mir das jetzt aufzwingen, ich glaube, du spinnst und muss ich mir das jetzt antun? Und ich finde es immer ein positives Zeichen, wenn Kritik, Rückfragen einfach so hochblubbern dürfen, weil ich denke, ja, wir sind Menschen und wir haben unterschiedliche Standpunkte, Gedanken, Überzeugungen. Und was ist das Einfachste, wenn wir jetzt in Aufruhr sind, wenn wir nicht genau wissen, wie wir was einschätzen sollen? Na klar, wir stellen Fragen. Manchmal mit bisschen Ladung dahinter, mit Panik dahinter, mit bisschen Wut dahinter, vielleicht auch manchmal mit so ein bisschen vorgefertigten Vorurteilen, die wir noch mit uns rumschleppen. Aber ich denke, immer wenn wir ins Gespräch gehen, wenn wir in den Austausch gehen, das ist immer gewinnbringend. Solange wir miteinander reden, das heißt, ich höre zu, dann sage ich was, dann höre ich wieder zu, dann sage ich was. Das muss man heute, glaube ich, wieder neu trainieren, weil viele Leute haben das vergessen. Ja, viele Leute haben gedacht, denken vielleicht heute, entweder Kontaktabbruch ist das beste Mittel, wenn man unterschiedlicher Meinung ist, oder panisches Verdammen von Leuten, die nicht meiner Meinung sind, ist das Mittel der Wahl. Ausgrenzung aus der Gesellschaft ist das Mittel der Wahl. Demjenigen alles Mögliche unterstellen und dann sagen, und so ist es, und dann gehe ich schnell weg, bevor du was antworten kannst. Das ist alles nicht miteinander sprechen. Miteinander sprechen ist wirklich ehrlich zu kommunizieren. Was sind meine Ängste? Was sind meine Erfahrungen? Warum sage ich, was ich sage? Warum glaube ich, was ich glaube? Und dann Rückfragen zu stellen und zu gucken, können wir einander verstehen? Und manchmal ist es schwer. Ja, mir wurde oft geraten, sprich nie über Politik und sprich nie über den Glauben. Ha, ha, ha. Das sind beides Dinge, wo ich jetzt in den letzten Monaten irgendwie darüber geschwabbelt bin und gemerkt habe, ja, natürlich ist es einfacher, nicht über diese Dinge zu sprechen, Aber wenn man wachsen möchte und wenn man vollständig lebendig sein möchte, glaube ich, der Weg nach vorne ist immer, über die Dinge zu sprechen, die Dinge einfach auf den Tisch zu bringen. Und für mich auch. Also ich habe den Anspruch an mich, dass in dem Moment, wo mir jemand eine E-Mail schreibt oder in der Oase eine Frage oder eine Kritik an mich richtet, dass ich nicht in meinen Überzeugungen erstarrt, denjenigen durch sozusagen so eine Brille von du hast eh nicht recht und ich habe eh recht höre oder lese, sondern dass ich tatsächlich in dem Moment ganz, ganz offen bin. Ganz offen. So als hätte ich noch nie irgendwas gehört, noch nie irgendwas gelesen, so als würde ich diesem Menschen zum allerersten Mal begegnen und meine Aufgabe ist jetzt einfach mal den Mund zu halten und zuzuhören, egal was du mir erzählst. Deine Kindheitserinnerungen von der Mutter, die dich geschlagen hat und währenddessen die Bibel zitiert hat. Ja, wow, kann ich das hören, an mich wirklich ranlassen, dir glauben, mich in dich reinversetzen und für einen Moment erfassen, was das für dich bedeutet. Wenn jetzt jemand sagt, hey, ich bin gläubiger Christ und ich finde vieles, was in der Bibel steht, auch ziemlich toll, was das für dich bedeuten muss, ja, die Welt, deine Welt verstehen. Das finde ich immer, ist sowas ganz Wichtiges. Und ich kenne die Verführung, sich ja nicht mehr auf der menschlichen Ebene zu begegnen, eben nicht mehr zuzuhören, sondern wirklich nur noch in den eigenen Überzeugungen verhaftet zu sein. Also dir nur noch zu begegnen als jemand, der falsch ist. Und ich bin richtig. Das ist super verführerisch, aber so kommen wir nicht weiter. Das ist ein Teil, lustigerweise, vom christlichen Glauben, dass es auch heißt, man soll nicht rumlaufen und andere belehren, sondern man soll auch erstmal bei sich selber gucken. Das finde ich etwas sehr Gesundes, sehr Gutes. Und ich sehe und ich lege das dann für mich auch so aus, du sollst auch mal zuhören, du sollst nicht nur reden, du sollst auch zuhören. So, und natürlich, dann kamen nicht nur die Leute, die dieses Trauma im Gepäck haben, dann kamen auch Leute, die irgendwas gehört haben über die Bibel, über Jesus, über Religion, über Sonstiges. Die haben Sachen gehört, die so nicht stimmen. Also, dass sie zum Beispiel gehört haben, Christen wollen alle vernichten, die nicht so denken wie sie und halten alle, die nicht so denken wie sie, als Menschen zweiter Klasse oder so. Ich sage nicht, dass es niemanden gibt, der so bescheuert denkt. Und es gibt bestimmt auch Leute, die sich als Christen bezeichnen und so handeln oder denken. Das ist aber nicht, das ist nicht die wahre Verkörperung von dem, was Jesus uns beibringen wollte. Ja, weil er ja gesagt hat, wir sollen Menschen lieben und wir sollen Menschen auch lieben, wenn sie anderer Meinung sind, sogar wenn sie als unsere Feinde auftreten. Und Feinde könnte man ja jetzt interpretieren, jemand, der genau das Gegenteil vertritt, die gegenteilige Meinung wie du und der sozusagen als Gesprächspartner eine andere Überzeugung jetzt vertritt, einen anderen Standpunkt einnimmt. Meine Aufgabe ist als Christ, diesen Menschen zu lieben. Und da habe ich erstmal genug zu tun damit. Ja. Bevor ich verurteilen kann, bevor ich mich auf ein hohes Ross setzen kann und mich für was Besseres halten kann und jemanden ausschließen kann und sonst was veranstalten kann, habe ich erstmal die Aufgabe, Menschen zu lieben. Und das ist eine Aufgabe, da kann man ein Leben damit verbringen. Da kann man ein Leben lang üben und wachsen und immer wieder merken, oh, ich kriege es noch nicht ganz hin. Ein bisschen, aber nicht so ganz. Und da ist auch, glaube ich, mir aufgefallen, wie wichtig es ist, wieder über den Glauben zu sprechen und vielleicht auch auf neue Weise darüber zu sprechen, weil ich immer wieder merke, dass Menschen eine ganz, ganz falsche Vorstellung, Vorurteile auch haben. Und wenn sie mir diese Vorurteile erzählen, dann sage ich, ja, das wollte ich auch nicht. Das ist ja furchtbar, das ist ja grässlich. Ja, das, und es gibt ja über jede Gruppe und über jede Sache gibt es diese Vorurteile. Ja, und das ist natürlich fatal, wenn man dem aufsitzt und dann jemanden trifft, der sagt, hey, aber ich finde das und das ganz toll. Und du denkst dann, was? Du bist einer von diesen ganz furchtbaren Leuten? Kann ich verstehen. Dann gab es für mich auch lustigen Gegenwind von Leuten, die ich jetzt als sogenannte, wie soll man es freundlich ausdrücken? Ich habe sie innerlich für mich so als Weichspüler-Christen bezeichnet und vielleicht nicht ganz so freundlich, aber es ist humorvoll gemeint. Das sind Leute, die dann in jedem Kommentar an mich geschrieben haben. Also ich bin auch Christ und ich glaube die ganzen Sachen nicht, die nicht politisch korrekt sind und die nicht mit dem heutigen Mainstream und was alle denken zusammenpassen. Ja, also ich bin Christ, aber ich habe fast alles losgelassen, weggelassen, ausgestrichen, neu interpretiert und mir neu zusammengebastelt, so dass ich in der Gesellschaft nicht mehr anecke. Und das waren die, die mich am meisten kritisiert haben, weil sie sagen, hey, jemand, der wirklich diesen, sage ich mal, ursprünglichen Glauben hat, der geht uns auf die Nerven, weil der passt nicht in den Mainstream, in dieses normale Bild von, was alle denken sollen, was alle glauben sollen und so. Und ja, das war für mich überraschend, all diesen verschiedenen Gruppen zu begegnen. So, und vielleicht fragst du dich, ja, Lea, was jetzt hast du gesprochen über, was der Glaube vielleicht auch nicht ist und die Vorteile darüber. Was ist es denn, was du glaubst? Und ich habe mich nochmal damit befasst und gedacht, okay, wenn ich in ein paar Sätzen zusammenfassen müsste, was ich glaube, ist es Folgendes. Ich glaube, dass Gott, der Schöpfer Gott, die Quelle von allem, die tiefste Liebe, das tiefste Leben selbst, dass Gott uns erschaffen hat, alles, was wir sehen können um uns herum und auch uns, die Menschen, die Engel, alles, was es gibt, hat Gott erschaffen. Ich glaube, dass Gott uns, anders als den Tieren und den Pflanzen und anderen Geschöpfen, einen freien Willen gegeben hat. Das heißt, wir können zu Gott Ja sagen und Nein sagen. Das heißt, wir können wahrnehmen, was Gottes Plan ist, was die heilsame Ordnung ist, und wir können mitgehen oder dagegen gehen. Wir können zustimmen oder im Widerspruch dazu sein. Was eine riesige Herausforderung für uns ist, aber auch ein riesiges Geschenk. Und wir haben in dieser Freiheit uns dazu entschlossen oder haben Strömungen in uns gehabt, die gesagt haben, hey, wir gehen jetzt mal gegen Gott. Wir gehen mal gegen die natürliche Ordnung oder gegen das, was liebevoll wäre, gegen das, was uns dient, was heilsam ist. Wir gehen mal in die andere Richtung. Und das ist für mich dieser sogenannte Fall der Menschheit, dass wir im Rausgefallen sind. Ja, wie wenn du einen Pfad hast und Gott hat zu uns gesagt, hey, lauft auf diesem Pfad entlang. Und wir haben dann gesagt, hey, aber was passiert, wenn wir vom Pfad runtergehen und ins Gebüsch uns reinschlängeln? Und dann haben wir Zecken bekommen und uns an Brennnesseln verbrannt und sind in die Dornen reingeraten. Alle möglichen Dinge sind passiert. Und das haben wir alles erlebt und erzeugt, weil wir uns frei entschieden haben, aber dann natürlich auch im Lauf der Jahrhunderte, der Jahrtausende in eine Welt hineingeboren wurden, die schon im Gebüsch war. Also sozusagen wurden wir geboren von Eltern, die schon vom Weg abgekommen waren und Großeltern und Urgroßeltern und Ururgroßeltern. Das heißt, es ist nicht mehr meine heutige freie Entscheidung, die alles Negative bewirkt, was in meinem Leben ist, sondern es ist zum großen Teil, was bereits in Unordnung geraten ist, was mich geprägt hat, was unter dem ich leiden musste, was sozusagen mich heute beeinflusst. Und ich glaube, auf der tiefsten Ebene sehnt sich jeder Mensch und auch jedes Tier, jede Pflanze, jeder Stein, alle Teile der Schöpfung sehnen sich, glaube ich, danach, wieder in Ordnung zu kommen. Jeder Mensch, der krank ist, sehnt sich ja irgendwie wieder gesund zu sein. Oder jeder Mensch, der arm ist, sehnt sich wieder in Fülle zu leben. Jeder, der durstig ist, sehnt sich danach, was zu trinken zu haben. Ja, jeder, der missbraucht wurde, sehnt sich nach einer Welt, wo es Missbrauch gar nicht gibt. Jeder, der in einer blöden Familie aufgewachsen ist, einer dysfunktionalen Familie, sehnt sich nach diesem heilsamen, liebevollen Familienbild, wie es eigentlich sein sollte. Ich glaube, wir alle haben diese tiefe Sehnsucht. Jeder von uns hat diesen Impuls. Ich will es finden, ich will dahin kommen. Und wir haben einfach alle sehr unterschiedliche Strategien. Ja, manche Menschen haben diesen ehrenhaften Impuls. Ich will wieder zurück in die Ordnung, aber weil sie es versuchen, aus eigener Kraft zu tun, verheddern sie sich immer tiefer in den Dornen. Und dann gibt es Leute, die sagen, hey, es ist alles nur so schlimm, wir suchen jetzt einfach mal einen Sündenbock, wir suchen eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, die sind an allem schuld. Oder wir erfinden irgendwie neue Philosophien, wir erfinden die Philosophie, dass Gott einfach schlecht ist und uns verlassen hat oder dass es gar keinen Gott gibt und dann ist sowieso alles egal. Aber wenn man wirklich reinspürt und wahrnimmt, es gibt Ordnung in mir, es gibt diesen göttlichen Funken in mir und es gibt diese tiefe Sehnsucht danach, wieder in Ordnung zu sein und in dieser Ordnung zu leben, in dieser tiefen Verbundenheit und Stimmigkeit zu landen, da ist eine Sehnsucht da. Und ich glaube, dass dieser Aufschrei in unserem Herzen, dieses Oh Gott, hast du uns verlassen? Bist du noch da? Wir sind vom Weg abgekommen, wir können dich nicht mehr finden. Wir sehen den Trampelpfad gar nicht mehr, den du uns eigentlich führen wolltest. Wir sind so weit die Böschung runtergerollt und haben den Weg zurück vergessen und wir streiten uns gegenseitig und wir verstricken uns immer tiefer und alles mögliche Elend ist über uns gekommen. Oh Gott, hilf uns! Ja, und Gott ist nicht auf dieser höheren Ebene geblieben und hat gesagt, ja, Pech gehabt. Ja, ich habe euch den freien Willen gegeben und jetzt habt ihr das, was ihr jetzt habt, das habt ihr jetzt eben davon, selber schuld. Ich lasse euch allein, ich lasse euch im Stich, könnt ja selber gucken, wie ihr klarkommt, sondern Gott hat diesen Aufschrei gehört und dann sozusagen geantwortet. Und er hat nicht geantwortet, indem er jetzt irgendwie, was weiß ich, goldene Flöckchen hat vom Himmel runterfallen lassen oder einen Knopf gedrückt und plötzlich war alles wieder in bester Ordnung, sondern Gott ist selbst auf die Erde gekommen. Gott ist auf unser Level runtergekommen als Mensch, als Baby, als kleiner Junge, als Erwachsener, als in Form von Jesus ist er hier auf die Erde gekommen und ist praktisch an den Punkt gegangen, wo diese ganze Unordnung, also alles, was wir aktiv oder passiv in uns erleben, als dieses Schreckliche, dieses Elend, dieses Furchtbare, dieses worunter wir leiden, dass die Essenz von allem Leid, da hat er sich sozusagen mitten reingestellt. Und er hat sich frei dafür entschieden. Er hätte es nicht machen müssen. ja, man kann natürlich sagen, ja, wurde gefangen genommen und gekreuzigt, aber er hat ja auch gesagt, wenn ich nur ein Wort sagen würde, dann würden 1000 Engel kommen und mich hier raustragen. Ich müsste das nicht machen. Er hat es frei, aus freiem Willen getan, aus Liebe für uns. Und ich weiß, dass viele von euch immer wieder sagen, ja, aber das ist ja nicht liebevoll. Ja, das ist nicht liebevoll und hätte es da nicht einen anderen Weg gegeben. Aber die Sache ist, es gibt hier innerhalb dieser Schöpfung eine Ordnung. Und diese Ordnung ist, jede Handlung hat eine Wirkung. Schmeiß dein Glas um, was hier auf dem Schreibtisch steht, das Wasser ergießt sich über den Tisch. Oder diese Kraft, mit der du das Glas anschubst, die bringt es zum Fall. Jede Handlung, die du hast, hat eine Wirkung. So hat auch der Fall der Menschheit insgesamt eine gigantische Wirkung. Diese Wirkung ist so groß, dass wir als Menschen allein die nicht aushebeln, beheben und lösen können. Das ist wie ein riesiger Felsen, der den Berg runterrollt und sagen wir mal, der ist so groß, dass keine Maschine, keine Menschenkraft, nichts in der Lage ist, den aufzuhalten. Und Gott hat sich sozusagen da hineingestellt und diese Wirkung von allem, was wir in Unordnung gebracht haben, auf sich genommen. Weil eben innerhalb von unserer Realität, von dieser erschaffenen Realität hier, ist es so, jede Wirkung, jede Handlung hat eine Wirkung. Und Gott hebelt diese Sachen nicht einfach aus, sondern innerhalb dieser Realität führt er eine Lösung herbei. Er stellt sich sozusagen dahin. Und du kannst es dir vielleicht einfacher vorstellen, wenn du jetzt dir ein Beispiel nimmst, jemand hat ganz viel Schulden gemacht. Ja, jemand hat sein Konto überzogen, hat immer neue Kredite aufgenommen. Und die Leute kommen und sagen, hey, gib uns unser Geld zurück. Und der sagt, ich habe aber nichts, ich habe kein Haus, ich habe keinen Besitz, ich kann euch nichts zurückgeben. Und dann kommt der Vater von demjenigen und sagt, ich bezahle die Schulden von meinem Sohn, meiner Tochter, ich bezahle das, ich stehe dafür gerade. Er oder sie, die können das nicht, aber ich kann das. Ich kann das aushalten, ich kann das machen. Ich habe die Möglichkeit dazu. Und das ist dieser Schritt, den Jesus für uns gemacht hat. Und dadurch verkörpert er einerseits diese ganz, ganz tiefe Liebe, dass Gott sagt, nein, ich weiß, ihr seid da ins Gebüsch reingeraten, ich sehe euch ja, ich höre euch ja, ich fühle euch ja, ich merke ja, wie schrecklich das ist. Ich will auch, dass ihr wieder auf den Weg zurückfindet. Der Trampelpfad ist ja so viel bequemer. Und ich schicke euch jemanden, der euch zurückbringen kann. Und ich glaube, das ist mein Glaube, dass Jesus derjenige ist, der diesen Schritt für uns getan hat und dass er gleichzeitig auch der Weg ist, also der Weg in die Ordnung, in die heilsame Ordnung zurück, aber auch der Weg ins Neue, in den nächsten Zyklus von Entwicklung, der hier auf der Erde stattfinden möchte, dass er tatsächlich der Weg ist. So, und jedes Mal, wenn ich das sage, dann kriege ich 1000 Rückmeldungen. Wow, wie kannst du behaupten, dass Jesus der Weg ist? Das hört sich ja total so fest und überzeugt an. Und wie kannst du nicht sagen, du kannst doch einfach auch sagen, Jesus ist ein Weg oder der Weg, der mir gefällt. Warum sagst du, Jesus ist der Weg? Und ich habe dann auch darüber nachgedacht und habe gedacht, ja, es ist ja klar. Erstmal ist es klar, dass ich das sage. Und dann ist es klar, dass jemand, der nicht Christ ist, das nicht sagt und auch nicht sagen kann. Weil es ist dieser Moment der Erkenntnis, der dich zum Christ macht. Ja, das ist der Moment, wo du erkennst, wow, Jesus ist tatsächlich Gott und wow, er hat tatsächlich diesen Schritt getan, für mich, ganz persönlich auch für mich. Und wow, damit hat er den Weg geöffnet, den Weg zurück in die heilsame Ordnung, aber auch den Weg zu Gott, den Weg wieder in eine heile Beziehung zu Gott. Er ist sozusagen derjenige, der unsere Beziehung zu Gott repariert, wiederherstellt, der eine Brücke baut über diesen Graben der Trennung, der uns über so lange Zeit einfach von Gott distanziert hat. In dem Moment, wo du das erkennst, bist du Christ? Logischerweise, wenn du kein Christ bist, stößt dir das sauer auf und du hast sofort eine Ablehnung dagegen. Oh, nein, das ist nur ein Weg oder nur ein netter Kerl, der irgendwas erzählt hat. Und nee, das kann man so nicht sagen und so. Und alle Religionen sind gleich und alles ist. Und wenn ich das glauben würde, wäre ich kein Christ. Wenn ich glauben würde, alles ist irgendwie gleich, dann wäre ich kein Christ. Und ehrlich gesagt, wenn ich das nicht glauben würde, dann würde ich mir auch nicht gerade die christliche Religion aussuchen und da den Sachen anhängen, weil das ist viel zu kompliziert. Ja, dann würde ich lieber eine andere Religion wählen, weil die Religion, die dir sagt, liebe deine Feinde, das ist schon ein bisschen anstrengend, ja. Und die sagt, schau erst bei dir, bevor du andere belehrst, ja, oder geh so mit anderen um, wie du auch selber wünschst, dass mit dir umgegangen wird. Okay, das ist anstrengend. Das fordert eine Menge von dir. Und ja, von daher ist es für mich einfach nochmal schön gewesen, da nochmal drüber zu sprechen und auch das für mich nochmal dadurch besser zu verstehen und zu sagen, natürlich kannst du das nicht sagen, Jesus ist der Weg. Weil dann wärst du Christ, dann würdest du dasselbe glauben wie ich. Und ich glaube das nicht, weil mir es jemand erzählt hat oder weil ich es irgendwo gelesen habe, sondern ich glaube, weil ich eine tiefe Begegnung mit Christus hatte und weil ich es wahrnehme, weil ich es als Wahrheit erkenne, in mir, in meinem Leben, in den letzten Jahren, wo ich diese Beziehung zu Jesus auch habe und lebe und vertiefe, kann ich immer wieder diese Bestätigung sehen. Ah, es stimmt, es stimmt, es stimmt. Und deshalb gibt es, und da ja, möchte ich eben auch dazu stehen, gibt es in meinem Leben eine viel, viel größere Nähe zu Gott, als ich sie jemals vorher hatte. Eine viel, viel innigere Verbundenheit und Verwobenheit. Und ich merke das bei mir persönlich natürlich, aber ich merke das auch in meiner Arbeit. Und ich merke das von den Kommentaren, die oft kommen, wenn ich zum Beispiel jetzt in der Morgenlicht-Coaching-Ausbildung 5 Tage lang mit einer Gruppe einen gemeinsamen energetischen Raum teile und Leute dann sagen, von Tag zu Tag fühle ich mich mehr gehalten und mehr angenommen und ich fühle, da ist so eine tiefe Liebe da und das erreicht mich so und ich fange an zu heilen, ich fange an, mich zu öffnen, zu entspannen. Das ist für mich immer ein Zeichen, ja. Ja, weil Gott hier ist, bei uns ist und weil ich mich in meiner inneren Haltung einfach auch immer wieder von Gott halten lasse, Gottes Liebe annehme, die weitergebe, weil das die Basis ist von allem, was ich mache. Diese tiefere Liebe, weil die so schön stabil ist und weil es so viel besser ist, auf Gott zu bauen, als auf einen Menschen zu bauen. Ja, es gibt überall, sei es im Bereich der Heilung, sei es im Bereich der Spiritualität, überall gibt es Gruppen, die auf Menschen bauen. Oh, dieser Mensch, das ist der tollste Mensch, das ist der tollste Guru oder der tollste Coach oder der beste spirituelle Lehrer, da müsst ihr alle hin und auf den müsst ihr bauen oder auf die müsst ihr bauen. Wie enttäuschend ist das immer? Weil wir Menschen sind ja nicht vollkommen, wir sind nicht Gott in seiner Vollkommenheit. Wir sind nicht der Schöpfer, wir sind nicht allwissend, wir sind im besten Falle in einer Annäherung an Gott, aber wir sind nicht Gott. Und Ich fühle mich so viel wohler bei Menschen, die wissen, dass sie nicht Gott sind, die das nicht für sich beanspruchen, die an Gott glauben, aber tatsächlich auch, wenn sie an Gott glauben, diese tiefe, für mich sind das wie so Jesus-Spuren, die jemand einfach hat. Und es gibt natürlich viele Leute, ne, die mir dann erzählen, du, ich wurde von einem Christen missbraucht, ob das in der Kirche war oder außerhalb davon, der Familie. Oh, meine ganze Familie, das waren so Erzchristen und was die alles an Gewalt und Missbrauch unter diesem Deckmantel haben laufen lassen. Das ist Wahnsinn, ne? Solche Geschichten höre ich. Und dann finde ich es eben auch wichtig, euch ans Herz zu legen, echte und falsche Christen voneinander zu unterscheiden, weil es ist nicht etwas, was ich sage, dass es falsche Christen gibt, sondern es ist etwas, was Jesus selbst sagt. Jesus sagt selber, wenn ich zurückkomme, wird es viele Menschen geben, die sagen, hey, wir waren doch in deinem Club, ja, hier, wir sind im Verein, wir sind im Christusverein. Und wir haben ja immer uns groß getan und zu dir, also in deinem Namen, alle möglichen Schrottsachen gemacht. Und was antwortet denen Jesus? Jesus sagt, geh weg von mir, du Bösewicht, du hast mich nie gekannt und ich habe dich nie gekannt. Also es gibt gerade jetzt in dieser Zeit natürlich überall auch Leute, die sind fake, die sind falsch. Die sind vielleicht sogar das Böse, was sich unter diesem Deckmantel herumtreibt. Und du kannst da tatsächlich auch testen. Du kannst Menschen testen, auch wenn du nicht gläubig bist selbst, aber du bist mit Menschen konfrontiert, die entweder sagen, ja, ich bin Christ oder nicht, hin oder her. Da kannst du einfach testen anhand dessen, was aus denen rauskommt und was in ihrer Nähe einfach wächst. Als wäre derjenige ein Baum, dann geh mal im Herbst unter dem Baum drunter durch und schau mal, was sind die Früchte, die von diesem Baum fallen. Was wächst im Einflussbereich von diesem Menschen? Wächst da Liebe? Wächst da gegenseitige Wertschätzung? Wächst da zum Beispiel auch die Tatsache, dass alle Menschen einen freien Willen haben und dass man niemandem etwas aufzwingen darf, zu glauben. Ne? Ich würde nie auf die Idee kommen, jemandem zu sagen, sag jetzt, dass Jesus der Weg ist, sag das jetzt. Was für ein Schwachsinn, weil ich weiß, selbst wenn dein Mund das sagt, du glaubst es ja doch nicht. Glaube ist doch wie eine Beziehung, das muss doch in Freiheit wachsen und durch dein eigenes Testen und Ausprobieren und auch manchmal vielleicht dagegen drücken und dann wieder einen Schritt zurückgehen und testen und wieder testen. Das muss doch wachsen in deiner eigenen Geschwindigkeit und auf das, weil es ja deine Beziehung zu Gott ist letztendlich, die da wächst. Und wenn du eben merkst, jemand übt massiven Druck aus und arbeitet mit Angst, mit Einschüchterung, mit Gewalt, dann weißt du, Jesus ist nicht hier. Auch wenn derjenige sich Christ nennt, Jesus ist nicht hier. Jesus hat sich zu allen Menschen gesetzt, hat ihnen zugehört und egal, wo sie kamen, egal, was sie vorher gemacht haben, er hat ihnen auch den Weg gezeigt. Er hat nicht gesagt, okay, und dann mach weiter. zieh weiter den Leuten das Geld aus der Tasche auf unrechte Art und Weise, sei weiter ein Taschendieb oder so. Er hat schon immer gesagt, so und jetzt geh und sündige nicht mehr. Ja, also geh und verhalte dich jetzt anständig. Er hat Menschen verwandelt, er hat ihnen geholfen, wieder auf den guten Weg zu kommen, aber nie mit Gewalt, sondern immer, weil ihr Herz sich dafür geöffnet hat und weil sie dann auch gespürt haben, ja, das ist ja auch, was ich will. Und du wirst immer merken, ein echter Christ strömt nicht nur diese Liebe aus, sondern der lebt es wirklich, der verkörpert es wirklich, das ist wirklich lebendig in demjenigen. Derjenige ist auch ständig dabei, sich selber zu hinterfragen, zu seinen eigenen Fehlern und Schwächen zu stehen. Oftmals echte Christen sind oft sehr humorvolle Menschen, die auch über sich selbst lachen können, weil sie ständig sehen, wo sie eben nicht perfekt sind, wo sie daneben greifen. und die nie in dieses ganz strenge Aburteilen gehen würden, weil sie ja ständig merken, ja, und Gott liebt mich immer noch und Gott vergibt mir und Gott hilft mir wieder aufzustehen und das beim nächsten Mal ein klein wenig besser vielleicht hinzubekommen. Und von daher wirst du auch immer diese tiefe Menschlichkeit finden, wo wirklich Jesus ist, wird dir diese Liebe begegnen. Jemand, der dir zuhört, der dich als Mensch wahrnimmt, der das Gute in dir sieht. Egal, was du machst und wie du lebst und was du von dir denkst und glaubst und all diese Dinge. Da wird so eine tiefe Liebe da sein und etwas sehr Echtes, was ich immer sehr berührend fand. Und es gibt nicht viele in der freien Wildbahn, wie gesagt, die man finden kann. Aber wenn du einen echten Christen findest, dann wirst du den an diesen Früchten auch erkennen. Das wird niemand sein, der dich anschreit, der dich zwingt, der dich schlägt, der dir versucht, mit Gewalt etwas aufzuzwingen, sondern das wird immer jemand sein, der sagt, ich bin vielleicht begeistert und möchte es mit dir teilen und ich wünsche mir das für dich, dass du das wahrnimmst und dass du Gott so nahe kommen kannst wie nie zuvor und dass du in eine tiefe, dauerhafte, unerschütterliche Beziehung zu Gott hineinkommst. Natürlich, das wünscht man, aber es ist nichts, was man erzwingt. Genau. Und ich hoffe, dass ich da noch mal ein paar vielleicht Vorurteile aus dem Weg räumen konnte und euch auch denjenigen von euch, die nicht auf diesem christlichen Weg sind, dass ich euch einfach Mut mache, auch auf euer Bauchgefühl zu hören und tatsächlich Leute zu hinterfragen, die euch begegnen, wo euch vielleicht Gewalt und Unterdrückung begegnen. Und ich meine nicht Gewalt, jemand sagt seine Meinung oder jemand hat eine bestimmte Überzeugung. Das ist nicht Gewalt. Ja, das ist Glaube, das ist Überzeugung, das ist ein Standpunkt. Gewalt ist, wenn jemand tatsächlich dich in die Mangel nimmt und dir etwas aufzwingt und sagt, wenn du das nicht glaubst, dann passiert dir was Schlimmes, dann tue ich dir was an oder dann stoße ich dich aus oder so. Das ist Gewalt. Gewalt ist nicht, ich glaube, dass es Mann und Frau gibt, zum Beispiel. Das ist keine Gewalt. Aber manche Leute sind an dem Punkt, dass sie sagen, doch, das ist gewaltvoll, wenn man das sagt, das ist gewaltvoll und so weiter. Da kann ich nicht mitgehen. So, okay, ihr Lieben, ich wollte euch noch auf eine Sache aufmerksam machen. Und zwar im Dezember habe ich entschieden, eine Podcast-Pause zu machen. Am 2. Dezember, also nächste Woche, kommt noch ein letzter, vielleicht schon ein bisschen weihnachtlich angehauchter Podcast oder zumindest winterlich angehauchter Podcast. Und danach mache ich eine Pause und bin dann Anfang Januar wieder für euch da. Ich habe in anderen Jahren auch so eine Pause gemacht. Ich habe dann oft so ganz stark vorher mich bemüht, ganz viele Podcasts im Voraus aufzunehmen. Und dann habe ich gemerkt, da entsteht dann für mich immer so ein kleiner Stressberg vor den Ferien, vor der eigentlichen Pause. Und dann brauche ich erstmal wieder Pause, um mich von dem Vorherstress auszuruhen. Das macht irgendwie keinen Sinn. Von daher mache ich jetzt lieber etwas mehr Pause und stehe dazu, dass man als Mensch keine Maschine ist und nicht immer jede Woche einen Podcast raushauen kann, sondern dass man auch mal durchatmen muss und verdauen muss und in die Stille gehen muss und sich wieder neu verbinden muss. Und da möchte ich mir jetzt über die Winterzeit ein bisschen Zeit dafür nehmen. Genau. Und kürzere Videos, das lasse ich mir frei, wenn ich mal Lust habe, zwischendurch mich zu melden, wenn ich was zu sagen habe, dann mache ich das. Auf YouTube stelle ich ein kurzes Video rein oder auf Instagram. Und ansonsten habe ich es ein bisschen ruhiger im Dezember. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen wunderbaren Tag. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar und lasst wissen von euch, was sind eure größten Ängste, wenn jemand gläubig ist und was gefällt euch, was gefällt euch nicht. Dann können wir da noch ein bisschen drüber sprechen. Alles, alles Liebe für dich und bis dann.